Mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe mich letztens mit einer Logopädin unterhalten, ihr Spezialgebiet autistische Kinder. Sie hat sich unglaublich darüber aufgeregt, dass unter anderem in ihrem Bundesland, also in NRW, jetzt Inklusionsschulen eingeführt werden sollen. Regelschulen, auf die sowohl Kinder mit als auch ohne Handicap gehen. Sie ist der Meinung, den behinderten Kindern wird so überhaupt gar nicht gerecht. Die fallen hinten rüber, können nicht individuell genug gefördert werden. Das ist die eine Seite in der Debatte um Inklusionsschulen. Seit Jahren wird ja drum gestritten, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Und einer, der mitstreitet, ist Rainer Winkel, Erziehungswissenschaftler aus Berlin. Er ist gerade hier im Studio. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Winkel, behindern ist heilbar. Das sagt uns ja die Werbung. Was halten Sie von dieser Werbung?
Ich finde sie geschmacklos und sie ist auch sprachlich äußerst fragwürdig. Man könnte aus dieser Werbung geradezu entnehmen, dass dieser kleinwüchsige Mann zum Beispiel noch stärker stigmatisiert wird, als er es ohnehin vielleicht schon ist aufgrund seiner geringen Körpergröße.
Gut, gehen wir mal davon aus, dass damit gemeint ist, dass Behindertsein heilbar sei. So, ne? Wenn wir es richtig formulieren wollen. Wenn Behindertsein angeblich heilbar ist, dann gibt es doch im Grunde keine Alternative zu einer Inklusionsschule, oder?
Doch, natürlich. Denn die Inklusionsschule schüttet ja gleichsam das Kind mit dem Bad aus. Sie will ja alle behinderten Menschen, alle behinderten Kinder und Jugendlichen in einer Regelschule einschließen, das heißt inkludieren, und berücksichtigt überhaupt gar nicht, dass bestimmte Behinderungen separate Förderung brauchen und nicht integrative.
Können Sie dafür Beispiele nennen für die Behinderungen, die separate Förderung brauchen?
Dann nehmen Sie die klassischen Behinderungen, etwa ein sehbehindertes oder sogar blindes Kind. Wie soll das in einer Regelschulklasse, in der weder der Lehrer die Brailleschrift beherrscht, noch die Mitschüler optimal gefördert werden? Oder nehmen Sie ein körperbehindertes Kind, soll das auch noch im Sportunterricht mit dem Rollstuhl durch die Sporthalle fahren? Wir brauchen also wieder eine Erinnerung an den Satz, den Jakob Muth, der Vater der Behinderten genannt wird, immer wieder in die Pädagogik eingebracht hat und der da lautet, so viel Integration wie möglich, das ist richtig, aber auch so viel separate Förderung wie notwendig. Und dagegen verstößt die Inklusionspädagogik mit einer gnadenlosen Härte, bei der nur noch die Kinder und Jugendlichen die Opfer sind.
Sind das denn für Sie die Fälle, die Sie jetzt genannt haben, sind das die Kinder, die Ihrer Meinung nach auf jeden Fall auf eine Sonderschule gehen sollten?
Nein, er hat ja durch viele Reisen auch nach Skandinavien Modelle erkundet, bei der diese Balance zwischen so viel Integration wie möglich und so viel separate Förderung wie notwendig jeden Tag realisiert wird. Das heißt also, ein blindes Kind oder auch ein körperbehindertes, unter Umständen auch ein Kind mit einer, sagen wir, leichten geistigen Behinderung, kann natürlich in vielen Fächern, in vielen Unterrichtsstunden in einer Regelschulklasse gefördert werden, aber es braucht eben dann in diesen Schulzentren Gruppen beziehungsweise gesonderte Fördermaßnahmen, dass in bestimmten Fächern, wo diese Art von Handicap, diese Art von Behinderung eben in der Regelschulklasse nicht gefördert werden kann, von Fachleuten in bestimmten Räumlichkeiten und unter der Berücksichtigung des Möglichen dieses Kindes, dann diese separate Förderung realisiert wird.
Aber damit sind wir ja quasi, Sie haben es ja schon angedeutet, in Skandinavien. Die haben ja Inklusionsschulen, da gehen alle drauf, aber dann haben sie bestimmte Zusatzangebote, um behinderten Kindern besser helfen zu können. Wäre das eine Alternative für Deutschland Ihrer Meinung nach?
Das wäre eine Alternative, wenn wir uns entschließen, dass wir die Schulen insgesamt jedenfalls als Gesamtschule organisieren. Und das heißt also, die verschiedenen Schultypen stehen dem natürlich doch erheblich im Wege. Aber ein gesamtschulartiges System, das aber innerhalb dieses Systems durchaus differenziert, wäre eine sinnvolle Alternative. Aber wie gesagt, das braucht Jahre und Jahrzehnte, bis man das aufbaut. Und dagegen verstößt also dieser Schlachtruf mancher Elternverbände, mancher Kultusminister, aber auch mancher profilierungssüchtiger Wissenschaftler, verstößt fundamental gegen diese Voraussetzungen. Wir können doch nicht in ein ganz normales Gymnasium pro Klasse 4 bis 5 Sonderschüler inkludieren. Wer soll denn davon profitieren? Diejenigen, die die Zeche zahlen, die massiv geschädigt werden, sind die behinderten Kinder.
Nun ist es so, wir haben die Jahre und Jahrzehnte leider nicht, weil Deutschland schon 2008 zugestimmt hat bei der UNO, die verlangt hat, dass wir Inklusionsschulen bei uns etablieren. Seit 2009 müssen wir verbindlich umsetzen, wir hinken komplett hinterher. Was ist Ihre Meinung? Warum drängen die Vereinten Nationen so auf Inklusionsschulen? Oder ist das einfach nur ein Missverständnis?
Es ist zum Teil auch ein Missverständnis. Es wird immer so getan, als hätte die UNO-Deklaration ein juristisches Gesetz erlassen. Mhm. Es ist eine politische Vision, eine Wunschvorstellung, der wir uns anschließen. Und ich stehe auch dahinter. Denn in der Vergangenheit haben wir in der Tat immer auf dem Sockel von 5% eines Jahrganges jedes Kind, das nur in irgendeiner Weise ein wenig deviant war, ein bisschen auffällig war, gleich in die Sonderschule überwiesen. Das war sicherlich falsch und das hat auch die Integration überhaupt nicht realisiert. Das darf nicht wieder passieren. Aber was wir machen müssen, ist den politischen Willen der UNO, der sich ja weitgehend an die Entwicklungsländer richtet, denn das war die Adressatengruppe, dass wir diese Willensvorstellung umsetzen und das kann doch nur peu à peu geschehen. Das heißt also, solange es gute Sonderschulen und Förderzentren gibt, sollten wir auch die, sagen wir mal, harten Fälle von schwerer Behinderung oder sogar Mehrfachbehinderung durchaus dort fördern. Aber sie können ja ein Verbundsystem bilden mit bestehenden Schulen. Das heißt also, sie können allmählich in diese gesamtschulartige Struktur hineinwachsen, auch räumlich hineinwachsen. Aber wir haben keine Voraussetzungen bis jetzt weder baulich geschaffen, noch haben wir Lehrstühle, sodass eine deutsche Grundschullehrerin weiß, wie kann ich jetzt mit meinem ADHS-Kind und dem Blinden und dem Körperbehinderten und dem Geistigbehinderten denn so arbeiten, dass ich durch innere Differenzierung sowohl die Regelschüler als auch die förderungsbedürftigen Schüler optimal fördere.
Jetzt haben Sie ja auch gesagt, hinter den Inklusionsbemühungen von vielen Bundesländern stehen nicht nur der hehre Gedanke, Behinderte jetzt endlich zu integrieren, sondern vor allem der Gedanke, damit können die Länder super sparen. Ne? Aber wie meinen Sie das konkret? Die Förderlehrer von den Sonderschulen gehen ja dann auf Regelschulen, die fallen ja nicht weg. Also wie wird da gespart?
Na, indem man zum Beispiel die Gebäude nicht mehr unterhalten muss. Oder die Sonderschulen und die Sonderschüler, das weist jede Statistik aus, sind wesentlich teurer als der Regelschulbetrieb. Ein Sonderschüler kostet letztlich den Schulträger das Dreifache von einem Hauptschüler. Und indem ich diese über 2000 Sonderschulen in Deutschland flächendeckend schließe und die sonderschulbedürftigen Kinder einfach auf die Regelschule überweise, sparen das natürlich enorme Schulkosten. Und ich vermute, deswegen ist auch mancher Bildungspolitiker geradezu mit Feuereifer dabei, unter dem Deckmantel einer Inklusion, was eine besondere Gutmenschenhaltung dann signalisieren soll, aber zu Lasten dieser sonderschulbedürftigen Kinder die Sonderschulen abzuschaffen. Das vermute ich ist der dahinterstehende letztliche Motivstrang.
Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, die einen wollen Integration, ne, mit der Inklusion und Sie und Gegner der Inklusion sind für Ausgrenzung. Wie wehren Sie sich dagegen, gegen so ein Argument?
Na, wir sind leidenschaftlich Anhänger der Integration und das bedeutet also, wir lassen uns nicht jetzt, indem wir eine falsch verstandene Integration, nämlich die totale, die radikale Integration, die sich dann Inklusion nennt, kritisieren, würden wir unsere Position einer integrativen Pädagogik verlassen. Das gilt ja auch für die Integration etwa der Schüler mit Migrationshintergrund. Wir haben ja mit Mühe und Not jetzt einigermaßen vielleicht einen vernünftigen Weg gefunden, der Jahre gedauert hat, wie wir diese 3 Millionen Jugendlichen und Kinder einigermaßen integrieren. Aber kaum ist dieses gelungen, kommt schon wieder die nächste Auflage. Und in Deutschland scheint es so Brauch zu sein, nicht erst zu fragen, haben wir die Lehrerbildung entsprechend geändert, haben wir die Voraussetzungen, sind die Schulbücher daraufhin abgestimmt, sondern es wird einfach bildungspolitisch am grünen Tisch entschieden. Und dann heißt die Parole jetzt all inclusive. Und das kann es nicht sein.
Abschließend, was wäre Ihr Vorschlag? Wie ließe sich die Inklusionsschule für alle Seiten gut umsetzen?
Indem ich erstens den Lehrern Zeit lasse, sich darauf einzustellen, aber auch die entsprechenden Hilfestellungen anbiete. Und das heißt, über Unterrichtsmaterialien, über räumliche Erweiterungen, dazu brauche ich zum Beispiel Gruppenräume, damit das Kind eben nicht einfach dort sitzt und nur Mandalas ausfüllt. Indem ich diese beiden Dinge anschiebe, lässt sich sukzessive sicherlich eine stärkere Integration realisieren, als wir sie bisher in der Tat haben.
Rainer Winkel, Erziehungswissenschaftler aus Berlin, Dankeschön, ist gegen Inklusionsschulen, so wie sie geplant sind, weil er sagt, auf Sonderschulen können Kinder mit geistigem und körperlichem Handicap besser gefördert werden. Allerdings hat er auch kein Problem mit Inklusionsschulen, die entsprechend vorbereitet sind. Wie hat er gerade erklärt?